hast wie ein Wilder jeden Tag geschuftet, auch am Wochenende war auf dich Verlass. Immer nur auf Arbeit, du warst unersetzbar, und sowas zu spüren, ja, das machte Spaß. Nun bist du krank und kannst nicht mehr. Nach 4 Wochen kommen sie mal mit nem Blumenstrauß her. Sie sagen, Mensch, Alter, du werd bald gesund. Doch in Wirklichkeit, da geht es schon ohne dich rund. Heute noch bist du gut. Morgen bist du weg vom Fenster. Heute noch bist du groß. Morgen kräht kein Hahn mehr nach dir. Du bist Fußballtrainer und du bist erfolgreich. Für die Leute bist du fast ein Sieggarant. Oft bist du im Fernsehen, du stehst in der Zeitung. Deinen Namen kennt man überall im Land. Du hast versagt, die Mannschaft hat verloren. Und dabei hattet ihr euch alle doch den Sieg geschworen. Man sagt zu dir, komm, biete deinen Rücktritt an, damit man deinem Herzenswunsch entsprechen kann. Heute noch bist du gut. Morgen bist du weg vom Fenster. Heute noch bist du groß. Morgen kräht kein Hahn mehr nach dir. Es gibt für dich einen, zu dem kannst du kommen, wenn du fertig bist und scheinbar nichts mehr wert. Es gibt für dich einen, der schon auf dich wartet und der dich hört, wenn sonst keiner auf dich hört. Er sagt, komm her, halt dich an mich. Wenn du strauchelst oder fallen willst, dann halt ich dich. Er sagt, bei mir bist du wirklich zu Haus. Und am Kreuz breitet er seine Arme für dich aus. Heute noch geh zu ihm, dann fällt Licht auch in dein Fenster. Heute noch hör auf ihn, denn er ruft schon lange nach dir. Heute noch geh zu ihm, dann fällt Licht auch in dein Fenster. Heute noch hör auf ihn, denn er ruft schon lange nach dir.
Zum 100. Geburtstag, da wird dem 100-Jährigen die übliche Frage gestellt, wie kommt das eigentlich, dass Sie so alt geworden sind? Und da sagt er, also das war so, als wir geheiratet haben, da habe ich zu meiner Frau gesagt, Emma, habe ich zu der gesagt, wir wollen uns immer lieb haben, aber wenn es bei uns mal Streit geben sollte und einer sich ärgert, der geht dann aus der Wohnung raus. Und so bin ich in meinem Leben sehr viel an der frischen Luft gewesen. Und ein anderer, der hat in ein gut gehendes Geschäft eingeheiratet. Und einer seiner Freunde sagt zu ihm, also hör mal, ganz im Vertrauen unter uns, hast du eigentlich aus Liebe oder aus Vernunft geheiratet? Sagt er, nur das Geschäft aus Liebe, die Frau aus Vernunft. Liebe Freunde, als Jesus in das Licht der Öffentlichkeit trat, da war er Junggeselle und schon 30 Jahre alt. Er hatte bis dahin ganz unauffällig gelebt als Zimmermann. Das war sein bürgerlicher Beruf. Aber sein eigentlicher Beruf war Erlöser. Diesen Beruf hat kein Mensch vor ihm und kein Mensch nach ihm gehabt. Er war der Einzige, der diesen besonderen Beruf von Gott bekommen hat. Er sollte Menschen in Gottes Reich rufen, sie zur Bekehrung auffordern, ihnen ein neues Leben anbieten, ihnen ihre Sünde vergeben, für ihre Schuld sterben und sie vom ewigen Tod erlösen. Das ist eine schwere und ernste Lebensaufgabe. Wer sowas vorhat, der hat keine Zeit für irgendwelches Allotria. Umso erstaunlicher ist, dass Jesus seine öffentliche Wirksamkeit mit einem riesen Allotria angefangen hat. Wie gesagt, 30 Jahre lang hat er sich darauf vorbereitet, die Menschen in Gottes Reich zu rufen. 30 Jahre lang hat er auf dieses eine Ziel zugelebt. 30 Jahre lang dafür gebetet, gewartet, seine Gedanken, seine Kräfte darauf konzentriert. Und in dem Moment, wo es losgeht, da kriegt er eine Einladung zu einer Hochzeit. Er ist gerade dabei, seine Jünger zu berufen. Es sollen im Ganzen 12 werden. Als er beim 5. angekommen ist, da kommt die Einladung. Nun hätte er ja sagen können, das tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich habe doch nicht ein Leben lang auf alles verzichtet, zum Beispiel auf die Ehe, um jetzt, wo es losgeht, meine Zeit auf eure Hochzeit zu verplempern. Ich habe doch nicht 30 Jahre lang in Startlöchern gesessen, um jetzt, wo es losgeht, auf eurer Hochzeitsfete rumzusitzen. Ich bin voll beschäftigt, ich bin gerade dabei, meine Mitarbeiterschaft zusammenzustellen. Das ist eine gute Ausrede. Die hätte jeder akzeptiert. Aber Jesus kommt nicht mit Ausreden, sondern der kommt mit. Wenn jemand ihn einlädt, kommt er. Und wenn du ihn einlädst, dann kommt er auch zu dir. Er wird nie zu dir sagen, ich habe keine Zeit. Oder du bist mir nicht interessant genug. Oder vielleicht andermal, morgen, übermorgen. Nein, wenn du Jesus einlädst, dann kommt er in dem gleichen Moment. Und wenn du jetzt dort, wo du sitzt, zu Jesus sagst in deinem Herzen, Herr Jesus, ich bitte dich, tritt in mein Leben ein, dann tut er es im gleichen Moment. Und dann fängt dein Leben erstmal richtig an. Denn ein Leben ohne Jesus, das ist nach Meinung der Bibel überhaupt kein richtiges Leben. Genauso wie eine Ehe ohne Jesus keine richtige Ehe ist. Heutzutage fangen die meisten ihre Ehe ohne Jesus an. Auch die, die ihn bloß so zu Dekorationszwecken benutzen. Vor kurzer Zeit kam zu mir ein junger Mann, der sagte, in 3 Wochen will ich heiraten. Alles fix und fertig, Standesamt, Gaststätte bestellt, Essen bestellt, Verwandtschaft eingeladen. Das Problem ist bloß, meine Frau, die ist übrigens im 5. Monat schwanger, die ist weder getauft noch konfirmiert, ist auch nicht Glied irgendeiner Gemeinde. Würden Sie uns bitte kirchlich trauen? Also so geht's ja nun nicht, also jedenfalls nicht mit mir. Und kein Pfarrer, der noch einen Rest von Geist besitzt, wird sich auf so ein Theater einlassen. Denn den Braten riecht doch jeder, die wollen nicht zu ihrer Hochzeit Jesus, sondern die brauchen einen kirchlichen Schleimer, der den bereits angebrannten Braten mit einer frommen Soße übergießt. Die wollen vom Pfarrer die Soße, aber nicht von Gott den Segen. Und der ist doch die Hauptsache. Denn auch für die Ehe gilt, wie für alles andere im Leben, an Gottes Segen ist alles gelegen. Es geht bei der kirchlichen Trauung darum, dass ich meinen Lebenspartner aus Gottes Hand empfange. Dass ich ihn mir von Gott anvertrauen lasse, daher Trauung. Und dass ich meine Ehe von Gott segnen lasse. Heute pfeifen die meisten auf den Segen Gottes, indem sie entweder die Ehe überhaupt oder die kirchliche Trauung ablehnen. Die meisten gehen ohne Jesus in die Ehe und deswegen gehen die meisten Ehen nicht. Guckt sie euch doch an, diese freudlosen Paare, wie sie abgestumpft nebeneinander herlatschen. Diese Armee von resignierten, unzufriedenen, unglücklichen Verheirateten. Ganz zu schweigen von denen, die sich scheiden lassen, die dadurch noch unglücklicher werden. In der DDR wird jede dritte Ehe geschieden. Jede einzelne Ehescheidung von diesen vielen tausenden Ehescheidungen ist ein Haufen von Schmerz und Kummer und Verzweiflung. Und wo Kinder mit reingezogen werden, da grenzt es schon fast an ein Verbrechen. Und warum so viele unglückliche Ehen? Warum so viele Scheidungen? Weil Jesus nicht eingeladen wurde. Weil es immer bloß heißt, in meinem Leben, in meiner Wohnung, in meiner Ehe, auf meiner Hochzeit, da brauche ich keinen Jesus. Wenn du bisher auch so gedacht hast, dann bitte ich dich, lade ihn ein. Damit in dein Leben, in deine Wohnung, in deine Ehe Friede einzieht. Wenn du ihn damals zu deiner Hochzeit nicht eingeladen hast, dann hol es nach. Lade ihn ein, heute noch. Ohne seinen Segen läuft deine Ehe oder dein eheähnliches Zusammenleben mit einem Partner läuft nicht. Und wenn es bei dir schon schief gelaufen ist, da möchte ich dir sagen, den Terror, den ihr zu Hause habt, den braucht ihr nicht die ganze Zeit so zu haben. Es muss nicht so bleiben. Das muss bei dir nicht zur Scheidung kommen. Es muss auch nicht so weit kommen, dass ihr ein Leben lang nebeneinander herlauft, ohne was miteinander zu tun zu haben. Jesus kann euch beide verwandeln, er kann euch einen neuen Start schenken. Ihr müsst ihn erst mal reinlassen in eure Ehe, in euer Leben. Ihr müsst ihn an euch ranlassen. Lasst dir bitte diesen guten Rat geben. Lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst es nicht bereuen. Die beiden jungen Leute auf der Hochzeit damals, die Jesus eingeladen haben, die haben das auch nicht bereut. Die wohnten in Kana, einer Klitsche, 13 Kilometer von Nazareth entfernt, und hatten also auch Jesus eingeladen. Die hätten den nicht eingeladen, wenn das eine Niestüte gewesen wäre. Denn wer lädt sich schon ein zur Hochzeit ein, der keinen Spaß versteht und der bei jedem deftigen Witz nur pikiert an der Nase runterguckt? Und bei so einer Bauernhochzeit, da werden ganz schöne Witze gerissen. Wie es ja überhaupt meistens in geschlossenen Gesellschaften ziemlich offen zugeht. Wer will schon auf seiner Hochzeit einen dabei haben, der weltfremd und stocksteif da hockt, während sich alle vor Lachen biegen und zu schunkeln anfangen? Aber Jesus ist kein Spielverderber. Das ist kein verklemmter Partymuffel, der als der ewige Junggeselle entsagungsvoll in der Ecke steht und Langeweile verbreitet, während der Rest des Dorfes auf der Tenne Polka tanzt und fröhlich ist. Jesus ist auf der Hochzeit von Kana nicht bloß so mit dabei unter ferner Liefen, sondern er trägt auch was mit dazu bei, damit die Fete laufen kann. Vielleicht kennt ihr die Situation, wenn man auf einer Fete ist und auf einmal ist der Stoff alle. Kein Tropfen Alkohol im ganzen Hause, die Kneipe nebenan längst geschlossen und die Stimmung deutlich am Absinken. Wenn da einer aus der Tasche eine Flasche rausholt, gibt's ein großes Hallo und die Fete ist gerettet. Der Typ, der die Flasche gucken lässt, das ist Jesus. Das ist der Mann, der bei der Hochzeitsparty, in dem Moment, wo die Party sozusagen am Absacken ist, das Ganze wieder in Schwung bringt. Es stellt sich nämlich plötzlich heraus, dass der Wein alle ist. Ich möchte betonen, dass ich hier von der Hochzeit zu Kana rede und nicht von der Jetztzeit vom Konsum. Dass mir hinterher keiner hier Anspielung auf die gegenwärtige Versorgungslage unterstellt. Und dann behauptet, ich hätte hier so nebenbei unsere Versorgungsverantwortlichen so das Fehlen von Wein aufs Butterbrot schmieren wollen. Dazu müsste ich ja erstmal Butter haben. Also ich rede von der Hochzeit zu Kana. Und so steht es hier im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 3. Der Wein war alle. Das ist eine peinliche Sache für Brautpaar und Brauteltern. Es ist überhaupt die denkbar größte Schande, wenn auf einer Hochzeit plötzlich sowas alle ist. Es müssten ja alle Leute denken, die sind zu geizig oder zu arm. Es wäre eine furchtbare Schande. Die erste, die mitkriegt, dass der Wein alle ist, das ist die Maria, die Mutter von Jesus. Die ist auch auf der Hochzeit. Und die geht zu Jesus hin und sagt, sie haben keinen Wein. Aber Jesus lässt sie abblitzen. Und er sagt, Frau, was geht dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Als Mutter von Jesus möchte die Maria gern eine Vermittlerrolle übernehmen. Das ist zwar gut gemeint, aber das ist nicht im Sinne von Jesus. Er braucht keine Vermittlerin seiner Gnaden. Und deswegen faucht er seine Mutter ungewöhnlich scharf an. Und Maria versteht, dass sie sich rauszuhalten hat. Sie zieht sich zurück, aber sie sagt noch zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Jetzt ist sie wieder auf dem richtigen Posten. Sie weist hin auf Jesus, von ihm erwartet sie alles. Ihm muss man gehorchen, er wird handeln. Ich stelle mir vor, dass Jesus nach diesem kurzen Gespräch mit seiner Mutter aus dem Raum rausgeht, in dem die Hochzeitsgesellschaft rumtobt. Er geht vielleicht ein paar Schritte vors Haus, wo es ruhiger ist, und redet mit seinem Vater und betet und sagt, Vater, hast du hier einen Auftrag für mich? Und der Auftrag kommt, jetzt ist seine Stunde gekommen. Als er sich umsieht, da sieht er 6 große Wasserkrüge stehen, aus Stein. Und die sind leer. Und er sagt zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllen die bis oben zum Rand. Dann sagt er, nehmt eine Probe davon und bringt es dem Küchenmeister. Der Küchenmeister probiert, schlürft, schmatzt, schnalzt, geht zum Bräutigam und sagt, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du hast den guten Wein bisher behalten. Also mit anderen Worten, Jesus hat das Wasser in Wein verwandelt. Und zwar nicht in so ein gewöhnliches, billiges Gesöff, sondern in einen edlen Tropfen. Er schlägt dem Fass den Boden aus, indem er in dem Moment, wo die Fete in einer Flaute ist, neuen Stoff anschafft und den Laden wieder flott macht. Das übersteigt bis zum heutigen Tage die Vorstellungskraft aller frommen Spießer, die immer so tun, als dürfte ein anständiger Christ bei den sogenannten weltlichen Freuden nicht mitmachen. Jesus macht mit, und zwar kräftig. Der ist nicht gegen das Feiern und er ist auch kein Alkoholmuffel. Allerdings gibt er dir durch sein Verhalten auf der Hochzeit auch keinen Freibrief für das Saufen. Erstens mal steht hier nirgends, dass die auf der Hochzeit zu Kana betrunken gewesen sind oder dass Jesus betrunken gewesen wäre oder dass er die Leute betrunken gemacht hätte. Ganz abgesehen davon, dass Trunkenheit damals eine große Schande war. Und zweitens ist es ein Unterschied, ob jemand einmal auf der Hochzeit einen drauf macht oder ob einer durch regelmäßiges Saufen sein Leben kaputt macht. Und davon gibt es ja heute sehr viel. Zum Beispiel in unserer Republik 1 Million. Wir haben in der DDR 1 Million alkoholsüchtige Menschen. Das ist bei einer Bevölkerung von 17 Millionen eine erschreckend alarmierende Zahl. Der Alkohol ist, wenn er missbraucht wird, ein gefährlicher Feind des Menschen. Und wir haben heute allen Grund, vor dem Saufen zu warnen. Denn hinter der Alkoholsucht, da steht der Teufel. Und der Einzige, der mit dem Teufel fertig wird, ist Jesus Christus. Das ist der Einzige, der einen Menschen von der Alkoholkrankheit befreien kann. Ich war im letzten Monat zu einer Jugendevangelisation in Warn am Müritzsee. Und an einem Abend, ganz kurz bevor es losging, da wurde mir ein Zettel zugesteckt. Und da hatte einer draufgeschrieben, lieber Theo Lehmann, vor 5 Jahren erlebte ich Sie in Rostock, da war ich auch zu so einer Jugendwoche. Ich darf seit 5 Jahren trocken sein. Dem Herrn sei Lob und Dank, dein Alexander. Das ist ein Beispiel von Tausenden in unserem Land, wo einer, der Jesus sein Leben gegeben hat, frei geworden ist, trocken geworden ist, losgekommen ist von der Trunksucht. Und das nun schon seit 5 Jahren. Also wenn du alkoholsüchtig geworden bist, wenn du da Probleme hast und merkst, dass du nicht loskommst mehr davon, dann wende dich an Jesus. Der kann nicht bloß Wasser in Wein verwandeln, sondern der kann auch alkoholsüchtige Menschen in trockene Menschen verwandeln. Der kann es. Trotzdem bleibt es dabei, dass Jesus zum Erstaunen und Ärger aller kleinlichen Antialkoholiker große Mengen von Alkohol spendiert hat. Und das war ausgerechnet das erste Wunder, das er getan hat. Und später beim Abendmahl, wo auch Wein getrunken wird, da hat er gesagt, ich werde Wein erst wieder trinken, wenn ich im Reich meines Vaters bin. Und er hatte das Reich Gottes auch beschrieben mit dem Bild einer Hochzeit. Am Anfang die Hochzeit zu Kana, am Ende die Hochzeit in Gottes Reich. Diese beiden Aussagen der Bibel genügen uns Christen, um die Freuden des Lebens mit gutem Gewissen zu genießen. Ich bin sogar davon überzeugt, dass nur der, der seine Hoffnung auf die Ewigkeit setzt, die irdischen und vergänglichen Freuden echt genießen kann. Die Nichtchristen können das gar nicht so wie wir. Die sind ja der Meinung, mit dem Tod ist alles aus und da kommt nichts mehr. Also müssen die vorher alles mitnehmen. Solange noch die Beißerchen und die Galle und die Leber mitmachen. Die sagen sich, was ich jetzt nicht kriege, kriege ich nie. Und deshalb laufen die gierig und süchtig den Freuden dieser Welt hinterher. Deshalb schaufeln und schütten die rein, was das Zeug hält, und können doch das Wasser nicht halten. Und je näher die dem Tode kommen, umso weniger haben die an Freude. Umso schiefer hängt das Maul. Bei uns Christen ist das anders. Da ist es sozusagen rumgedreht. Für uns sind alle irdischen Freuden Anzeichen für das, was uns bevorsteht. Was in Gottes Ewigkeit auf uns wartet. Und deshalb können wir die irdischen Freuden viel besser genießen. Weil wir wissen, es kommt noch besser. Wer Jesus nicht kennt, der kann den Hals nicht voll kriegen und wird trotzdem nicht satt. Wer Jesus kennt, der kann das Leben in vollen Zügen genießen, ohne nun den vergänglichen Dingen nachzutrauern. Weil er weiß, in Gottes Ewigkeit, da geht's erst mal richtig los. Auf der Hochzeit zu Kana, da hat Jesus sozusagen für einen Moment mal aufgedreht, um uns zeichenhaft anzudeuten, was bei ihm alles drin ist. Wenn wir erst mal drin sind in Gottes Reich, dann wird er wirklich voll aufdrehen. Dann wird, wie die Bibel sagt, unser Mund voll Lachen sein. Da muss ich mich erstmal jetzt an die speziell wenden, die ganze Zeit zwar nicht gelacht, aber innerlich gelächelt haben über diese wundervolle Geschichte, die ich hier erzähle, weil sie das Ganze für frei erfunden halten. Ich denke sowieso, dass die meisten von uns bei sich denken, stimmt das eigentlich? Nimmt uns die Bibel hier nicht auf die Schippe? Ist das wirklich damals so passiert? Also Leute, ich war nicht dabei, aber ich möchte gleich sagen, ich habe nicht die geringste Lust, jetzt hier rumzurätseln, ob das Wunder damals so passiert ist oder nicht. Das ist nur eure Hochzeit, was ihr von diesem Wunder haltet. Normalerweise führen Wunder ja nicht zum Glauben. Dem Glaubenden können sie den Glauben höchstens bestärken und bestätigen, aber dem Nichtglaubenden können sie ihn nicht beweisen. In unserer Geschichte ist es so, dass nur die, die sowieso schon als Glaubende mit Jesus zur Hochzeit gekommen sind, nach dem Wunder glauben. Für die anderen ändert sich nichts. Die sind froh, dass sie was zu saufen kriegen in die Kehle und kapieren gar nicht, was läuft. Wir kommen also keinen Schritt weiter, wenn wir jetzt nun Pro und Contra Argumente sammeln, ob es Wunder gibt und ob dieses Wunder so passiert ist oder nicht. Bloß damit ihr nicht denkt, ich kneife mich vor einer klaren Aussage, da möchte ich euch reinen Wein einschenken und ganz klar sagen, wenn hier in der Bibel steht, dass Jesus aus 6 Wasserkrügen 6 Weinkrüge gemacht hat, dann hat er aus 6 Krügen Wasser 6 Krüge Wein gemacht. Das glaube ich. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wein oder nicht Wein, das ist hier nicht die Frage. Die entscheidende Frage ist nicht, ob du glaubst, dass Jesus damals in Kana Wasser in Wein verwandelt hat, sondern die entscheidende Frage ist, ob du glaubst, dass Jesus heute etwas verwandeln kann. Und nicht nur irgendwas und irgendwen, sondern dich und dein Leben. Das bloße Fürwahrhalten von biblischen Geschichten, das ist noch kein echter Glaube. Wenn du glaubst, dass Jesus damals so gehandelt hat, wie ich es erzählt habe, ist das von dir sehr nett. Aber wenn du ihm nicht zutraust, dass er auch heute etwas verwandeln kann, dann ist dein Glaube nichts wert. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus jede Situation verändern kann, da kannst du deinen Jesus-Glauben wegschmeißen. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus deinen Stabilehrer bekehren kann, dann glaubst du überhaupt nicht an Jesus. Es steht in der Bibel, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und die ganze Kana-Geschichte, die steht bloß deswegen in der Bibel, damit du siehst, Jesus kann das Bestehende verändern. Und wo Jesus was verändert, da entsteht Freude. Wenn Jesus aus Wasser Wein gemacht hat, da kann er auch aus einer trüben Tasse eine sprudelnde Quelle machen. Und aus einer alten Flasche einen fröhlichen Christenmenschen. Eine alte Flasche, Verzeihung, ich habe mich in der Zeile verlesen, ein Theologe aus unserer Zeit, der hat zu dieser Bibelstelle geschrieben, wir halten nicht mehr nach Wundern Ausschau, Wunder solcher Art bedeuten uns nicht mehr viel. Ja, das ist schon wahr. Und deswegen stimmt bei uns so vieles nicht. Ich sage euch, erwartet ein Wunder. Du kannst Jesus nicht zu einem Wunder drängeln. Das hat die Maria versucht. Und dafür hat sie von Jesus einen schweren Anranzer gekriegt. Aber das ist ja ein Unterschied, ob du von Jesus ein Wunder verlangst oder ob du von ihm ein Wunder erwartest. Ich sage dir, erwarte von ihm ein Wunder. Deine Ehe ist kaputt und du bist der Meinung, da ist nichts mehr zu retten. Jesus hat ausgerechnet auf einer Hochzeit das Unmögliche möglich gemacht. Der kann auch fertig bringen, dass es mit deiner Ehe wieder losgeht. Auch wenn du das jetzt für unmöglich und aussichtslos hältst, es gibt für Jesus keine aussichtslosen Fälle. Im Gegenteil, wenn überhaupt einer, dann kann er dir helfen. Nur er. Mensch, bedenk doch mal, Jesus, der hat Tote lebendig gemacht. Der kann auch eure Liebe, selbst wenn sie tot und abgestorben ist, er kann sie wieder zu einem neuen Leben erwecken. Du hast das Leben satt, du findest alles sinnlos. Einer, der aus Fadenwasser herrlichen, funkelnden, prickelnden Wein gemacht hat, der kann auch dein sinnloses und langweiliges Leben verwandeln in ein sinnvolles. Das hat er uns versprochen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr volle Genüge habt und ein sinnerfülltes Leben. Er kann Sinnlosigkeit in Sinn, Leid in Freude, Angst in Mut verwandeln. Das ist egal, wie alt du bist, wie verzweifelt du bist, wie tief du gesunken bist, wie aussichtslos deiner Meinung nach deine Situation ist. Jesus kann dein Leben verwandeln. Du musst ihn nur an dich ranlassen. Über diesem Tag steht ja als Losungswort, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Mach dich auf den Weg zu Jesus. Wir wollen jetzt zum Beispiel mit ihm reden und zu ihm beten.
Jesus, weil du heute da bist, hier unter uns, und weil du uns heute anbietest, uns Frieden zu schenken in unser Leben, und weil du uns heute anbietest, dass wir unsere Schuld bei dir abgeben dürfen, weil du heute uns anbietest, dass du mit uns gemeinsam unser Leben in ein sinnvolles Leben verwandeln willst, weil du alle unsere Probleme lösen willst, Herr. Deshalb möchten wir heute Ja sagen zu dir. Und dir unser Leben geben. Und Herr, weil bei dir kein Ding unmöglich ist, dann wollen wir uns freuen auf das, was wir mit dir erleben werden. Herr, wie du in unserem Leben stark und mächtig werden willst und wie dein Reich gebaut wird. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen. Wir singen jetzt noch zusammen unser letztes Lied, Wenn Christus kommt, und dazu stehen wir auf.
Wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Keine Kriege mehr, nur Friede wird dann sein. Wenn Christus kommt, dann wird alles schön. Wenn Christus kommt, dann wird alles schön. Keine Trauer mehr, nur Freude wird dann sein. Wenn Christus kommt, dann wird alles frei, dann wird alles frei. Wenn Christus kommt, dann wird alles frei. Keine Ketten mehr, nur Freiheit wird dann sein. Wenn Christus kommt, dann wird alles klar. Wenn Christus kommt, dann wird alles klar. Keine Rätsel mehr, nur Klarheit wird dann sein. Wenn Christus kommt, dann wird alles neu, dann wird alles neu. Wenn Christus kommt, dann wird alles neu. Keine Gräber mehr, nur Leben wird dann sein. Und wir singen nochmal die erste. Wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Keine Kriege mehr, nur Friede wird dann sein.